Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Wenn Sie diese Folge hören, dann ist das Jahr wahrscheinlich noch relativ jung. Vielleicht haben Sie ja auch, so wie ich, an Silvester lautstark und öffentlich ein paar Neujahrsvorsätze verkündet. Oh, das kann übel nach hinten losgehen, wenn man sie nicht einhält. Laut einer Untersuchung aus Deutschland überleben das statistisch gerade einmal 36% bis zum Ende des ersten Quartals. Der Rest sintert vorzeitig zusammen wie ein aufgeblasenes Silvestersoufflé. Dabei tragen wir in unserem Gehirn eigentlich einen äußerst leistungsstarken Motor, der uns hilft, unsere Ziele auch zu erreichen. Albert Einstein soll einmal gesagt haben, es gibt einen Antrieb, der stärker ist als Dampf, Elektrizität und Atomenergie, der menschliche Wille. Wenn es so ist, wie können wir diese Willenskraft dann entwickeln? Und wie können wir verhindern, dass sie im Alltag immer so schnell erschöpft? Die Antworten auf diese und weitere Fragen möchte ich Ihnen in dieser Episode verraten. Mit etwas Glück können Sie danach ein paar Ihrer guten Vorsätze zumindest in den April hinüber retten. Also weniger rauchen, weniger essen, weniger fremdgehen, was immer Sie sich so vorgenommen haben. Wir werden gleich zusammen eine Menge Erdnussflips essen, ein paar ungewaschene Strümpfe tragen und ein paar positive Gedanken ins Weltall schicken. Wir werden einem Boxer tief ins Auge sehen, den Zustand der Akrasia überwinden und wir werden die bewegende Geschichte eines Vaters hören, die zeigt, was Menschen erreichen können, wenn sie es wirklich wollen. Und am Schluss verbringen wir die Nacht mit Hypnos im Bett, denn wer mit ihm ein bisschen kuschelt, bekommt am Morgen danach ein ganz besonderes Geschenk. Was meinen Sie, reicht Ihre Willenskraft für diesen sonderlichen Programmablauf? Dann seien Sie innerlich stark und folgen Sie mir. Als ich als blutjunger Assistenzarzt meine Forschungstätigkeit begann, fragte mich mein damaliger Chef, lieber Herr Busch, was ist das Allerwichtigste, das Sie als Wissenschaftler brauchen, um mal erfolgreich zu sein? Ich überlegte kurz und antwortete 9-mal klug, Verstand? Er schüttelte den Kopf. Kreativität? Er schüttelte wieder den Kopf und sagte, nö, es ist Willenskraft. Viel Zeit darüber nachzudenken hatte ich nicht, denn er fragte weiter, und woraus setze ich Willenskraft zusammen, lieber Herr Busch? Ich dachte, ich sag wieder etwas Superschlaues und antwortete, aus Willen und aus Kraft? Genau, sagte er, Sie brauchen zwei Dinge. Erstens Leidenschaft. Sie müssen das, was Sie tun, wirklich wollen. Und Sie brauchen in der Wissenschaft zweitens Ausdauer, auf diesem Weg nicht aufzugeben und sich nicht abbringen zu lassen. Erst Jahre später begriff ich, wie recht mein Chef damals hatte. Durch Willenskraft kann man Großes erreichen. Clever zu sein und pfiffige Ideen zu haben, ist natürlich auch wichtig, keine Frage. Aber diese Dinge sind eher die Kür. Leidenschaft und Ausdauer sind die Pflicht für jedes erfolgreiche Streben. Der berühmte Erfinder Thomas Edison formulierte es einmal etwas überspitzt. Genie ist nur 1% Inspiration, aber 99% Transpiration. Er meinte den Schweiß der Anstrengung und die Hartnäckigkeit, an einer Sache dran zu bleiben, an die man glaubt und die einem wichtig ist. Aber was ist Willenskraft eigentlich genau? Man kann sie als Fähigkeit beschreiben, seine Gedanken, Gefühle und sein Handeln so zu regulieren, dass man seine Ziele konsequent und ausdauernd verfolgt. Und das gegen Versuchungen, Ablenkungen oder andere Widerstände. Einfach gesagt, Willenskraft hilft einem dabei, langfristig das Richtige zu tun, obwohl man kurzfristig gerade richtig Bock auf das Falsche hat. Solange Sie Dinge tun, für die Sie sich nicht überwinden müssen, brauchen Sie auch die Willenskraft nicht. Sie benötigen sie ja nicht, um am Abend, sagen wir, 3 Episoden einer spannenden Serie hintereinander wegzubingen. Und Sie brauchen sie auch nicht, um morgens eine Stunde länger zu schlafen. Das alles geht von selbst. Aber Sie brauchen die Willenskraft dann, wenn Sie sich vorgenommen haben, morgens pünktlich um 6 Uhr aufzustehen, damit Sie vor der Arbeit noch joggen gehen können. Und Sie brauchen sie auch, wenn Sie am Wochenende konsequent für eine Prüfung lernen möchten. Und sie hilft ihnen auch dabei, während einer Diät abends nur einen Riegel Schokolade zu essen statt zwei. Naja, oder sagen wir zwei statt drei. Oder sagen wir eine Tafel statt zwei. Oder drei. Willenskraft ist zusammengefasst ein geistiger Kraftakt, der immer dort unverzichtbar wird, wo der Weg zum Ziel anstrengend ist oder wo Hürden im Weg stehen, die die Zielerreichung gefährden. Aristoteles sprach von Enkrateia und meinte damit keine eiserne Härte oder ein emotionsloses Durchziehen seiner Angelegenheit um jeden Preis, sondern eine gesunde, zielorientierte Selbstführung. Ich spüre einen Impuls, handle aber nicht automatisch nach ihm und behalte im Blick, was ich eigentlich wollte. Bevor wir weitermachen, bietet es sich an dieser Stelle an, ein paar Begriffe aufzudröseln, und zwar Willenskraft, Impulskontrolle und Selbstdisziplin. Man wirft sie oft nämlich miteinander in einen Topf, aber streng genommen beschreiben sie unterschiedliche Stärken, die ein bisschen aufeinander aufbauen. Impulskontrolle rangiert eine Stufe unter der Willenskraft und meint die Fähigkeit, einen plötzlichen Drang zu bremsen. Also beispielsweise das Stück Kuchen auf dem Teller liegen lassen, das sie gerade so verführerisch anlächelt. Oder ihrem Partner, der sie gerade auf die Palme bringt, nicht unmittelbar eine reinzuhauen. Impulskontrolle hat immer etwas sehr Kurzfristiges. Selbstdisziplin rangiert dagegen eine Stufe über der Willenskraft und meint die Fähigkeit, mit ihrer Hilfe selbstgesteckte Ziele immer wieder zu erreichen. Selbstdisziplin hat also etwas Langfristiges. Ich führe alle drei Begriffe mal in einem Beispiel zusammen. Wenn Sie in diesem Moment verdammt gerne in die Chipsschüssel vor Ihnen greifen möchten, aber Sie bleiben standhaft und lutschen stattdessen einen Kohlrabi-Stick, dann beweisen Sie Impulskontrolle, Stufe 1. Wenn Sie sich auf diese Weise im Laufe des Tages öfter beherrschen, weil Sie ein Ziel haben, vielleicht am Ende des Monats 3 Kilo abzunehmen, dann verfügen Sie über Willenskraft, Stufe 2. Und wenn Ihnen im Leben immer wieder das Kunststück gelingt, Ihre Ziele mit Hilfe Ihrer Willenskraft zu erreichen, dann stellen Sie damit ein hohes Maß an Selbstdisziplin unter Beweis, Stufe 3. Wir werden der Einfachheit halber jedoch im Folgenden bei der Willenskraft bleiben, auch wenn sich hier und da Überschneidungen mit anderen Begriffen der Selbstregulation ergeben. Denn Sie hören hier immer noch einen Podcast und kein Wörterbuch. Leider ist Willenskraft eine begrenzte Ressource. Sie ist nicht immer verfügbar und oft schwächt sie sich im Laufe eines anstrengenden Tages auch etwas ab. Nehmen wir an, Sie kommen nach einem Arbeitstag nach Hause, der Sie von der ersten bis zur letzten Minute gefordert hat. Dann haben Sie sicherlich schon mal beobachtet, dass Sie es sich in solchen Momenten abends dann ganz gerne gemütlich machen und sich vielleicht sogar etwas gehen lassen. Die Fähigkeit, sich zu kontrollieren, fällt plötzlich viel schwerer und Sie denken sich, ah, das habe ich jetzt verdient. Und so naschen Sie auf der Couch größere Mengen Chips oder Erdnussflips oder geben Geld bei Online-Käufen aus. Intellektuell herausfordernde Zeitungsartikel gehen Sie eher aus dem Weg. Gott sei Dank gibt es ja RTL 2. Sie wollen sich jedenfalls geistig in keiner Weise mehr anstrengen, am Riemen reißen oder zu irgendetwas aufraffen, sondern einfach nur Ihre Ruhe. Und die Erdnussflips natürlich. Die antiken Philosophen Griechenlands sprachen in einem solchen Fall von Akrasia, also einer Art mentaler Erschöpfung durch den weggebrochenen Willen. Akrasia war sozusagen das Gegenteil von Enkrateia. Ich finde, es kann sehr entlastend sein, wenn man seiner Schwäche mit einem lateinischen Begriff etwas intellektuell Erhabenes verleihen kann. Finden Sie nicht auch? Das können Sie im Alltag übrigens sehr gut nutzen. Falls Ihr Partner Sie mal beim hemmungslosen Schnuckeln abends auf der Couch erwischt und Ihnen vorwirft, was ist los mit dir, du Lusche, du wolltest doch abnehmen, dann antworten Sie ihm, nein, mein Schatz, du irrst. Ich befinde mich in einem vorübergehenden Zustand der Akrasia. Ihr Partner wird staunen und sich denken, mein Schatz ist zwar ganz schön willensschwach, aber sehr klug. Willenskraft kann jedenfalls erschöpfen. Es ist sogar ein wesentliches Kennzeichen ihrer Natur. Aber durch was erschöpft sie nun genau? Eine Meta-Analyse konnte vor wenigen Jahren anhand von 83 Studien zeigen, wann das der Fall ist. Ich zähle die häufigsten Gründe mal auf. Erstens, wenn der Tag besonders anstrengend war. Zweitens, wenn die Aufgaben besonders schwierig waren. Drittens, wenn einem tagsüber gefühlt jeder auf den Zünder ging und die Stimmung am Abend schlecht ist. Und viertens, wenn der Glukosespiegel sehr niedrig ist, weil man den ganzen Tag nichts zu essen bekam. Diese vier Faktoren sind auch der Grund dafür, dass die Willenskraft fast immer besonders in den Abendstunden etwas nachlässt. Mehrere Studien konnten das belegen. In einem toll gemachten Experiment aus Würzburg beispielsweise wurden 205 Teilnehmer eine Woche lang, mehrmals pro Tag, mit einer Push-Nachricht auf ihrem Handy gefragt, wie stark sie jetzt gerade Lust hätten auf irgendetwas. Es zeigte sich, dass das durchschnittlich 5 bis 6 Mal pro Tag der Fall war. Die häufigsten Bedürfnisse waren übrigens Essen, Mediennutzung, Zigaretten, Alkohol und Sex. Und je anstrengender die Probanden ihren Tag erlebt hatten, desto eher gaben sie ihren Gelüsten am Abend nach. Ganz nach dem bekannten Sprichwort, müde Menschen haben hungrige Herzen. Der Grund für die Erschöpfung ist ein Nachlassen der Motivation, aber auch der Aufmerksamkeit. Einfach gesagt, das Gehirn lässt locker, wo es vorher ständig anziehen musste. Hirnscans konnten zeigen, dass erschöpfte Personen ihre Impulse weniger gut im Griff haben. Teile des Kontrollsystems in unserem Vorderlappen arbeiten nämlich nach mehreren Stunden der Selbstbeherrschung vergleichsweise schwächer. Außerdem zeigten die Scans, dass zum gleichen Zeitpunkt das allgemeine Verlangen steigt. Hallo Erdnussflips. Das Dopaminsystem springt viel empfindlicher auf diese Belohnungsreize an, erst recht, wenn man sich den ganzen Tag vorher zusammenreißen musste. Nichtsdestotrotz, obwohl Willenskraft erschöpfen kann und manchmal ein bisschen rumzickt, ist sie ein sehr, sehr starker innerer Motor, wie Albert Einstein es beschrieb. Schauen wir uns hierfür eines der berühmtesten psychologischen Experimente überhaupt an, die jemals in diesem Zusammenhang durchgeführt wurden. Anfang der 1970er Jahre machte der Wissenschaftler Walter Mischel von der Columbia University eine spannende Beobachtung. Er setzte 32 Vorschulkinder vor einen Teller mit einem Marshmallow und sagte ihnen, sie könnten diesen jetzt sofort essen, wenn sie wollten. Sie könnten aber auch ein paar Minuten warten, dann bekämen sie nämlich einen zweiten obendrauf. Aus kaufmännischer Sicht war das eine klare Angelegenheit. Warten lohnte sich. Aber die Kinder reagierten nicht alle wie Kaufleute. Manche griffen sofort zu, andere warteten geduldig ab. Knapp 20 Jahre und noch einmal weitere 10 Jahre später schauten sich die Wissenschaftler an, was aus den damaligen Kindern wurde, und stellten etwas Bemerkenswertes fest. Die damals selbstbeherrschten Kinder schrieben später während ihrer Schulzeit die besseren Noten, rauchten seltener, hatten ein insgesamt geringeres Körpergewicht und pflegten sozial stabilere Beziehungen. Walter Mischel ging damals allerdings fälschlicherweise davon aus, dass Willenskraft eine Sache des Charakters sei. Heute wissen wir, dass auch die Umwelt ganz erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Willenskraft hat. Beispielsweise, weil man in jungen Jahren gute Lehrer bekommt, die einen fördern, weil man eine Leidenschaft für eine Sache entdeckt oder weil man es durch Leistungssport lernt. Willensstärke ist also nicht nur ein angeborenes Temperament, das man hat oder nicht, sondern es ist durchaus erlernbar. Aber dennoch gilt, wenn ein Kind bereits Willenskraft entwickelt, gestaltet sich der spätere Lebenswandel gesünder und sozial wie beruflich erfolgreicher. Mittlerweile existieren zahlreiche weitere Arbeiten, die die damaligen Ergebnisse von Mischel stützen. Die beste von ihnen stammt aus Neuseeland. Dort verfolgten Forscher 1000 Kinder von ihrer Geburt bis zum 32. Lebensjahr und testeten ihre Impulskontrolle, ihre Fähigkeit zur Aufmerksamkeitssteuerung, den Umgang mit Emotionen, das Planungsvermögen und vieles mehr. Und die Ergebnisse waren eindeutig. Wer schon als Kind ein gewisses Maß an Willenskraft aufwies oder früh erlernte, war im Erwachsenenalter körperlich gesünder, litt seltener unter Alkohol- und Drogenmissbrauch, war ökonomisch erfolgreicher und hatte die stabileren Partnerschaften und Freundschaften. Und zwar, Achtung, unabhängig vom Intelligenzquotienten und ebenso unabhängig vom sozialen Status oder dem familiären Hintergrund. Obwohl wir mittlerweile sehr gut belegen können, wie hilfreich Willenskraft im Leben sein kann, besitzt sie heutzutage kein besonders glanzvolles Image, sagen wir mal so. Menschen, die man bittet, ein paar ihrer Stärken zu nennen, äußern meist Ehrlichkeit, Mut oder Fairness. Willenskraft landet eher auf den hinteren Plätzen. Irgendwie mögen wir sie nicht. Das war mal anders. In der wilhelminischen Zeit galt sie noch als klassische Tugend. Aber ab den späten 1960er Jahren wurde sie zunehmend uncool. Sie wirkte irgendwie zu preußisch. Auch der Pädagogik kam sie irgendwann altbacken vor und sie wurde fortan zunehmend aus Schule und Erziehung aussortiert. Diese Entwicklung hält im Grunde genommen bis heute an. Die Erziehung von Kindern ist in vielen Bereichen mittlerweile von sehr viel Wohlfühlpsychologie durchdrungen. Den Biss und die Ausdauer der Schüler zu fördern, klingt vielen Lehrern und übrigens auch Eltern heute zu hart. Lieber will man Stress vermeiden und den Druck von den Schultern der Kinder nehmen. Dabei sind junge Menschen heute nicht fauler und prinzipiell auch nicht weniger lern- und leistungsbereit. Aber man motiviert sie heute von vornherein etwas weicher. Bei den Bundesjugendspielen gibt es bereits für die Teilnahme eine Urkunde. Hauptsache, es kommt kein Wettkampfgedanke auf und die Kinder bleiben in Balance. Der bekannte deutsche Sozial- und Erziehungsforscher Klaus Hurlmann beschreibt in seinen Arbeiten, ganz wertfrei und völlig nüchtern, einen langsamen Wandel der Erziehungsstile, der sich seit Jahren in unserem Land vollzieht. Autoritäre Praktiken, klare Ansagen und Pflichtübungen nehmen bei den Kindern immer mehr ab. Dafür nehmen sanfte und dialogische Erziehungsstile deutlich zu, bei denen im Mittelpunkt steht, was das Kind in diesem Moment möchte. Vieles davon ist natürlich begrüßenswert, dass wir insgesamt sensibler geworden sind für die Bedürfnisse unserer Kinder und dass wir versuchen, individuell bestmöglich auf sie einzugehen, ist zunächst einmal sehr positiv. Aber wie immer haben auch gute Entwicklungen einen Preis, den man an einer anderen Stelle für sie zahlen muss. Wer nicht lernt, dass Anstrengung und Durchhalten manchmal wichtiger sind als Harmonie und Wohlbefinden, tut sich später schwer mit herausfordernden Aufgaben, denn die wird es geben. Und wer nicht lernt, sich ein Ziel auch mal bis zur Erschöpfung zu erkämpfen und vielleicht dennoch zu scheitern, entwickelt möglicherweise keine allzu stabile Frustrationstoleranz. Angesichts der wissenschaftlichen Studienlage zu dem Thema ist es erstaunlich, dass heutzutage so viele Menschen die Bedeutung von Biss- und Durchhaltevermögen für den Erfolg im Leben vergessen zu haben scheinen. Stattdessen herrscht vielerorts der Zeitgeist vor, dass positive Gedanken hierfür völlig ausreichen. Im Jahr 2006 schrieb die australische Autorin Rhonda Byrne ein Buch mit dem Titel »Das Geheimnis«. Darin behauptete sie allen Ernstes, Gedanken würden unsichtbare Energie aussenden. Wenn man laut ausspreche, was man sich wünsche und fest daran glaube, dann würde das Universum darauf reagieren und die eigenen Wünsche gingen alsbald in Erfüllung. Eine infantile Heilslehre, die an Trivialität kaum zu überbieten ist. Erfolgreich wurde das Buch dennoch, denn es legitimierte ein zu der Zeit aufkommendes und bis heute sehr populäres Wunschdenken. Nicht die Anstrengung, sondern gute Gedanken lassen das Leben gelingen. Der Rest ist Metaphysik. Puh, in der Philosophie spricht man von naivem Determinismus, wenn man die Komplexität der Welt auf so primitive Gesetzmäßigkeiten reduziert. Ich bestelle im Universum, was ich mir wünsche und bekomme es geliefert, wenn ich fest dran glaube. Und wenn es nicht kommt, habe ich nicht richtig bestellt. Als wäre das Leben eine Pizza, die ein Lieferdienst bringt. Und bitte verzeihen Sie, ich will an dieser Stelle niemanden enttäuschen, denn auch ich bin ein Anhänger und auch ein Verfechter guter Gedanken, die einem Mut machen und Kraft geben. Aber sie alleine führen nicht dazu, dass wir unsere Ziele erreichen. Es ist das Handeln, das uns die Erfolge im Leben schenkt. Auch wenn es manchmal gegen innere und äußere Widerstände verteidigt werden muss. Wie sagte einst Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich möchte Ihnen passend dazu die rührende Geschichte über einen Vater und seinen Sohn erzählen, die eine Menge von dem aufgreift, was wir bis hierhin besprachen. Anfang der 1980er Jahre lebt in einem kleinen Vorort von San Francisco ein einfacher Handelsvertreter mit seiner Frau und seinem noch sehr jungen Sohn. Er verkauft Instrumente zur Knochendichtemessung, aber so erfolglos, dass er sich im Laufe der Jahre immer stärker verschuldet und irgendwann gezwungen ist, seine Wohnung zu räumen. Seine Frau verlässt ihn und so muss er fortan für seinen Sohn und sich alleine sorgen. Er hat den Wunsch, an der Börse zu arbeiten und bestreitet tagsüber ein Praktikum bei einer Investmentbank. Dafür wird er jedoch nicht bezahlt, also muss er nachmittags Geld verdienen und schlägt sich mit verschiedenen Aushilfsjobs durch. Nachts ziehen die beiden durch die Straßen der Stadt auf der Suche nach irgendeinem Schlafplatz. Oft müssen sie in obdachlosen Häusern Unterschlupf finden und manchmal reicht es nur für einen improvisierten Schlafplatz in einer U-Bahn-Toilette. Aber er will das Praktikum unbedingt abschließen, um sich anschließend bewerben zu können. Also beißt er sich durch und er schafft es. Durch seine gewinnende Art erhält er kurz darauf eine Stelle bei der Bank. Und ein paar Jahre später gründet er ein kleines Brokerage-Unternehmen und gelangt auf diese Weise zu Wohlstand. Diese Story hat sich wirklich ereignet. Es ist die Geschichte von Chris Gardner und seinem Sohn Christopher. Im Jahr 2007 wird sie mit Will Smith verfilmt und läuft unter dem Titel »Das Streben nach Glück« in den Kinos. Der echte Chris Gardner, Achtung, Spoiler, läuft in der letzten Szene des Films durchs Bild. Er lebt immer noch in San Francisco und unterstützt bis heute mit einem erheblichen Teil seines Vermögens verschiedene Stiftungen für Obdachlose. Das Streben nach Glück ist eine bewegende Geschichte über Willenskraft und darüber, dass ein Mensch, der kein Wunderkind ist und der auch nicht durch ein gottgegebenes Talent aus der Masse herausragt, dennoch Erfolg haben kann. Eine solche Geschichte mag wie ein seltener Einzelfall wirken, aber das täuscht. Es schafft nur nicht jedes Schicksal ins Kino. Willenskrafterfolge ereignen sich täglich und überall. Forscher sind seit Jahren unterwegs, Frauen und Männer aus der Wirtschaft, der Politik, der Medizin, des Sports, der Musik und sogar des Militärs aufzuspüren und zu untersuchen, was in ihrer Biografie im Wesentlichen zu ihrem Erfolg beitrug. Natürlich sind mehrere Faktoren daran beteiligt, aber auf Platz 1 wird von den Top-Performern immer wieder die Bereitschaft angegeben, sich anzustrengen und durchzuhalten. Das Talent wird von den meisten zwar als nice to have angegeben, aber letztlich als nicht entscheidend. Denn ein Talent zu haben, mag einen Startvorteil bedeuten und einen Menschen dadurch leichter in Bewegung bringen, aber erst die Willenskraft bringt ihn auch ans Ziel. Wie können wir diese Kraft nun in uns entwickeln und stark machen? Vielleicht eine Sache vorweg. Oft vergleicht man geistige Fähigkeiten des Menschen ja mit einem Muskel, den man trainieren kann. Und ehrlich gesagt, in vielen Fällen hinkt dieser Vergleich etwas, aber bei der Willenskraft sind solche Parallelen durchaus angemessen. Die Willenskraft verhält sich nämlich tatsächlich in vielerlei Hinsicht wie ein Muskel. Angelegt ist er in jedem von uns. Aber er ist, so wie wir eben schon besprachen, unterschiedlich stark entwickelt, je nach Temperament, aber auch Erziehung und sozialem Umfeld. Die gute Nachricht lautet nun, der Willenskraftmuskel ist trainierbar, zumindest in gewissen Grenzen. Durch die richtigen Übungen kann er stärker werden. Je jünger man zum Zeitpunkt eines regelmäßigen Trainings ist, desto besser gelingt ein solches Wachstum. Prinzipiell aber ist der Muskel auch noch in höherem Alter entwickelbar. Ich stelle Ihnen jetzt ein paar Übungen vor, die Ihren Willenskraftmuskel etwas stärken werden. Also bitte streifen Sie ein hautenges Muskelshirt über, danach sind Sie nämlich gestählt und können sich so richtig sehen lassen. Sind Sie bereit für das Workout? Erstens, Übung. Der erste Tipp klingt eigentlich selbstverständlich und ist doch der wichtigste überhaupt. Willenskraft entwickeln wir nur, wenn wir sie regelmäßig beüben. Nur darüber lesen oder nachdenken oder Botschaften ans Universum schicken reicht nicht. Es ist wie im Fitnessstudio. Ihre Muskeln wachsen nicht dadurch, dass Sie Bücher über Kraftsport lesen. Sie müssen an die Handeln. Und in Bezug auf die Willenskraft ist es genauso. Kleine Herausforderungen im Alltag können Ihre Willenskraft langfristig stärken. Aber wie sehen solche Übungen genau aus? In Zeitschriften lesen Sie hin und wieder schon mal, dass es angeblich bereits reichen würde, wenn man sich mit der nicht dominanten Hand die Zähne putzt. Da sind wir eher wieder beim Wunschdenken. Weder gibt es nämlich positive Erfahrungsberichte, noch gibt es Studien, die die Wirksamkeit solcher Maßnahmen belegen würden. Solche Mini-Übungen auf dem Niveau von Pillepalle sind noch kein effektives Muskeltraining für Ihren Willen. Stärker werden sie nicht. Wenn Sie Ihre Muskeln zum Wachsen bringen möchten, sollten Sie lieber ein paar intensive Trainingsreize setzen, und zwar ganz gezielt. Tun Sie also etwas, das Sie ordentlich aus der Komfortzone schubst, ohne Sie gleich zu überfordern. Machen Sie vielleicht einen trockenen Januar, also den ersten Monat des Jahres ohne Alkohol, ist zurzeit sehr beliebt, wahrscheinlich werden Sie viele Mitstreiter finden. Oder im Februar an jedem Tag morgens Eisbaden, wenn Sie in der Nähe von einem See oder Fluss wohnen. Der Monat eignet sich hierfür sehr gut, ist nämlich der kürzeste. Oder verzichten Sie in der Fastenzeit auf Schokolade. Für mich persönlich wären das die schwersten Hantelscheiben, die ich mir vorstellen kann. Oder verzichten Sie einen Monat auf Social Media und YouTube, falls Sie im Alltag merken, dass Ihnen der ganze Schnickschnack immer so viel Zeit raubt. Solche Trainingsreize können etwas anstoßen, denn Sie sind stark genug, einen Wachstumsreiz zu setzen, wenn Sie es durchhalten. Denken Sie dabei an die wichtigste Grundregel eines jeden Trainings. Nur was den Muskel fordert, fördert ihn auch. Aber bevor Sie sich jetzt voller Leidenschaft auf Ihre ersten Übungen stürzen, warten Sie noch ein bisschen, denn ganz wichtig ist, sich zunächst einmal nur ein oder maximal zwei Ziele vorzunehmen, nicht mehr. Warum das so ist, erfahren Sie jetzt. Zweitens, Auswahl. Menschen fällt es schwer, an mehreren Fronten gleichzeitig mit Leidenschaft und Ausdauer zu kämpfen. Wenn Studenten beispielsweise während ihrer Prüfungszeit viel lernen müssen und sie gleichzeitig noch ein anstrengendes Praktikum oder einen kräftezehrenden Nebenjob haben, dann bleibt meist nicht viel Willenskraft übrig für ein drittes Ziel. So konnten Untersuchungen, übrigens auch eine meiner eigenen Arbeitsgruppe, zeigen, dass Studenten in solchen Phasen weniger Sport treiben und sich insgesamt schlechter ernähren. Aber nicht, weil sie keine Zeit hatten, sondern weil ihnen schlichtweg die Kraft fehlt, die das Lernen verbraucht hatte. Lustigerweise fand eine Arbeit sogar mal heraus, dass Studenten in der stressigen Examenszeit seltener duschten und die Socken wechselten. Kein Witz. Den Grund hierfür finden wir, wie sollte es auch anders sein, im Gehirn. Blicken wir mal kurz rein. Jeder Mensch verfolgt sogenannte Current Goals. Das sind direkte Ziele, also die sie im unmittelbaren Moment verfolgen. So hören Sie gerade meinen Podcast. Danach gehen Sie in die Küche und brauchen vielleicht erstmal einen Schnaps. Oder Sie gehen mit dem Hund raus. Bei Current Goals geht es also immer um das, wofür Sie aktuell Handlungskontrolle benötigen. Im Gehirn liegen Current Goals in seitlichen Subsystemen Ihres Vorderlappens. Die meisten Menschen können schon zwei von ihnen nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit verfolgen. Meist ist ein Ziel dominant, während das andere ein bisschen vernachlässigt wird. Thema Multitasking hatten wir ja auch schon. Dann sind da aber noch die sogenannten Pending Goals. Damit meint man übergeordnete Ziele, die Sie zwar nicht im unmittelbaren Moment, dafür aber über einen längeren Zeitraum verfolgen. Also so möchten Sie vielleicht später noch Ihre pflegebedürftige Mutter besuchen, die seit Wochen täglich Ihre wertvolle Hilfe braucht. Oder Sie haben vor, an den nächsten 4 Wochenenden den Dachboden zu renovieren. Solche Pending Goals sind in dieser Sekunde selbst zwar nicht aktiv, aber sie sind dafür langfristig mental präsent. Sie bleiben sozusagen im Hintergrund über Tage, Wochen oder Monate offen, so ein bisschen wie ein Tab in einem Browser. Im Gehirn liegen Pending Goals anatomisch noch weiter vorne, quasi an der Spitze des Vorderlappens. So, Achtung, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Obwohl Pending Goals gegebenenfalls erst wieder am Abend oder am Wochenende konkret verfolgt werden, verbrauchen sie dennoch schon jetzt einen Teil unserer Willenskraft, weil man weiß, man muss es später dringend noch machen. Eine sehr spannende Studie hierzu wurde vor wenigen Jahren in der Zeitschrift Science veröffentlicht. Die Forscher aus Paris konnten zeigen, dass dieser Effekt mit jedem weiteren Pending Goal zunimmt. Bei 2 übergeordneten Zielen gelingt es unserem Gehirn noch so halbwegs, sie aufrechtzuerhalten. Aber sobald wir 3 oder 4 Dinge langfristig verfolgen, die uns eine Menge Kraft kosten, wird das System zunehmend instabil. Deswegen ist es nicht völlig unmöglich, mehrere anstrengende Ziele gleichzeitig zu verfolgen, aber es wird halt immer schwerer. Unser Gehirn muss schon ab 3 Zielen deutlich mehr Aufwand betreiben und ständig Ressourcen umschichten. Und genau deswegen verliert man die ein oder andere Absicht auch schon mal aus dem Auge, wenn man sich zu viel auf einmal zumutet. Sie vergessen ihre Diät schlichtweg, während sie sich um ihre kranke Mutter kümmern und gleichzeitig den Speicher renovieren. Zielkonflikte im Gehirn sind mit ein Grund, warum viele Vorsätze misslingen. Man hat einfach zu viele von ihnen auf dem Zettel stehen. Die Kraft reicht schlichtweg nicht aus, sie alle konsequent zu verfolgen. Stattdessen beginnt man überall ein bisschen herumzuschrauben, bewältigt aber letztlich nichts wirklich richtig. Die Kontrollkosten im Gehirn steigen mit jedem weiteren Ziel. Und nach einiger Zeit geht dem Vorderlappen im übertragenen Sinne die Puste aus und man gibt enttäuscht und genervt wieder auf. Daran schließt sich noch ein weiterer, extrem wichtiger Punkt an. Oft rennen wir nämlich nicht nur zu vielen, sondern auch den falschen Zielen hinterher. Einerseits ahnen wir vielleicht bereits, dass sie uns im Grunde genommen gar nicht mehr gut tun, aber wir denken dennoch, sie auf keinen Fall aufgeben zu dürfen, einfach nur, weil wir schon so viel Zeit, Geld und Mühen in sie investiert haben. Einen solchen Denkfehler gibt es wirklich. Er nennt sich Sunk Cost Fallacy, auf Deutsch Fehlschluss versunkener Kosten. Aus diesem Grund kämpfen wir uns oft durch quälend langweilige Bücher, weil man sie ja schließlich gekauft hat. Oder wir reiben uns beruflich an völlig unsinnigen Projekten auf, weil wir schon so viel Zeit der Vorbereitung in sie investiert haben. Und, besonders bitter, wir kleben manchmal an leidvollen Freundschaften fest, die uns überhaupt nicht gut tun, einfach weil man schließlich ja schon so viel Schönes zusammen in der Vergangenheit erlebt hat. Je mehr Zeit und Geld oder Anstrengung man im Vorfeld in die Sache gesteckt hat, desto stärker neigen wir zu einem solchen Sunk-Cost-Fallacy, also zu einem solchen Festhalten. Falsche Ziele können uns eine Menge an Willenskraft kosten, die uns an anderer Stelle fehlt. Daher muss man manchmal den Mut aufbringen, Dinge ganz bewusst wegzulassen. Vielleicht ein paar Projekte auch mal aufzugeben und sich von Dingen zu verabschieden, die weder etwas bringen, noch persönlich wirklich das Herz erfreuen. Auch das gehört zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Willenskraft, einer Ressource, die wir nur in begrenztem Maße zur Verfügung haben. Seneca sagte mal, wer überall ist, ist nirgends. Zu viel anstrengende Ziele zerstreuen die Willenskraft, wenige konzentrieren sie. Fokussieren Sie sich deshalb auf maximal 2 übergeordnete Ziele für die nächsten paar Monate, nicht auf mehr. Wählen Sie aus, was Ihnen a. wirklich am Herzen liegt, wofür Sie brennen, oder b. was unbedingt sein muss und tatsächlich unverzichtbar ist. Den ganzen Rest sollten Sie kritisch hinterfragen und vielleicht den Mut aufbringen, ihn erstmal zu streichen. So kommt Ihr Gehirn weniger in Konfliktstress und kann die Ressourcen besser bündeln. Wir empfehlen unseren Klienten übrigens, solche Ziele jedes Vierteljahr kritisch neu zu überprüfen und vielleicht alternativ auszuwählen. Denn manchmal ändern sich ja auch Herzenswünsche oder Notwendigkeiten. Und man braucht seine Willenskraft schließlich nicht auf Dinge verschwenden, die vielleicht gar keine Bedeutung mehr haben. Auch berühmte Frauen und Männer der Geschichte blieben von einer solchen Überforderung durch zu viel Goals nicht verschont. Vielleicht kann es Ihnen etwas Kraft geben zu wissen, dass Sie nicht alleine sind und ebenso zu wissen, dass wir letztlich alle das gleiche Gehirn haben. Ludwig van Beethoven beispielsweise soll während anstrengender Kompositionsphasen immer so stark in seine Arbeit versunken gewesen sein, dass er sich in dieser Zeit seltener wusch. Albert Einstein wiederum trug in kräftezehrenden Phasen seines Lebens gern mal wochenlang dieselben Klamotten. Und wenn er darauf angesprochen wurde, sagte er immer, er könne schließlich keine Energie für Nebensächlichkeiten verschwenden. Und auch von der Tennisspielerin Serena Williams wird behauptet, dass sie während einer Turnierphase immer dieselben ungewaschenen Strümpfe trug. Vielleicht war es hier auch nur ein Aberglaube, dass es Glück bringt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ich werde es selbst mal ausprobieren, sagen wir, für die nächsten 8 Wochen und Ihnen berichten. Drittens, Fokus. Begleiten Sie sich bitte hierfür kurz ins Kino. Sicher haben Sie schon mal einen Rocky-Film gesehen, in dem Sylvester Stallone den Boxer Rocky Balboa spielt. Jetzt werden Sie vielleicht erstaunt die Ohren spitzen, weil Sie sich fragen, wieso sieht Dr. Busch denn Filme, in denen sich Männer verprügeln? Sollte er denn Konflikte nicht psychotherapeutisch lösen? Richtig. Aber man kann aus dem Leistungssport eine Menge über Willenskraft, Disziplin und Selbstkontrolle lernen. Und auch wenn die Filme in erster Linie unterhaltsames Popcorn-Kino sind, gibt es in der Reihe immer wieder Szenen, in denen wir als Zuschauer Zeuge von etwas werden, das ich gerne Tigeraugen-Effekt nenne. Rocky stellt sich immer mal wieder vor einen Spiegel und fragt sich, was ist jetzt das Allerwichtigste? Was verdient meine volle Konzentration? Es ist eine strenge Fokussierung, durch die sich Rocky seine vollständige Aufmerksamkeit zurückholt und die ganze Energie auf sein Ziel richtet. So etwas ist ganz typisch für willensstarke Menschen. Studien zeigen, dass bei einem Fokus auf das wichtigste Ziel andere, also konkurrierende Ziele, gehemmt werden. Und dadurch reduziert sich der Konfliktstress im Gehirn und auch das Risiko, vorzeitig zu erschöpfen. Aus dem gleichen Grund sind auch professionelle Sportler in dem Augenblick nicht mehr so leistungsfähig, indem sie ihren Fokus verlieren. Bei der Fußball-WM 2022 mussten sich unsere Spieler permanent dafür in Interviews rechtfertigen, dass Katar die Meisterschaft ausrichtete. Um ein Haar hätten sie eine Regenbogenbinde am Oberarm tragen müssen. Zum Schluss nötigte man ihnen sogar ab, sich auf einem Mannschaftsfoto den Mund zuzuhalten. Und egal wie politisch sinnvoll man diese moralische Haltung auch einordnen mag, aus psychologischer Sicht dürfen wir ganz getrost davon ausgehen, dass die Jungs durch den ganzen Zirkus maximal abgelenkt waren von dem, was eigentlich in ihrem Fokus hätte stehen sollen. Nämlich den Ball ins Tor schießen, mit einer Willenskraft, als gäbe es keinen Morgen mehr. Tja, so ging es schon nach der Vorrunde nach Hause. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Rocky das so hätte mit sich machen lassen. Wahrscheinlich hätte es einfach einen auf die Mütze gegeben. Abseits vom Leistungssport verhält es sich im normalen Alltag sehr ähnlich. Oft tarnt sich ein Mangel an Willenskraft als Mangel an Aufmerksamkeit. Wir sind durch lauter Gedöns in unserem Leben zerstreut, dass wir aus dem Auge verlieren, was wir eigentlich wollten. Es fehlt uns oft also gar nicht an Kraft, sondern viel öfter an Konzentration. In einer Welt voller Ablenkungen, in der wir heute permanent unseren Fokus verlieren, stirbt die Willenskraft einen häufigen Tod. Ein ganz einfaches Beispiel aus dem Wohnzimmer, auch das ist wissenschaftlich hervorragend gezeigt. Sobald Sie vor dem Fernseher sitzen, sind Sie so abgelenkt, dass Sie allein dadurch bis zu 30% mehr Chips und Erdnussflips in sich hineinschlingen. Wussten Sie das? Sie vergessen währenddessen schlichtweg, dass Sie sich ja eigentlich etwas zügeln wollten. Ihr Vorderlappen verliert die Kontrolle, weil Sie abgelenkt sind. Und ab dem Moment übernehmen die Belohnungszentren in Ihrem Gehirn die Regierungsgeschäfte. Und die ordnen erstmal mehr Flips an. Ein Ziel, das mental nicht präsent ist, kann auch unser Verhalten nicht steuern. Und genau deswegen muss man es ab und zu wieder ins Sichtfeld rücken. Kleinigkeiten können da übrigens schon helfen, glücklicherweise. Falls zum Beispiel mehr Alltagsbewegung zu Ihren Vorsätzen für das neue Jahr gehört, dann kleben Sie sich einen Zettel an den Badezimmerspiegel, auf dem steht 20 Kniebeugen beim Zähneputzen. Oder einen Zettel an die Haustür mit der Aufschrift heute Treppen nehmen statt Fahrstuhl. Das hört sich banal an, ist es aber nicht. Kleine Selbsterinnerungen dieser Art können, vielen Studien zufolge, sehr wohl dazu beitragen, dass wir unsere Absichten beibehalten. Denn sie richten den Fokus wieder aus auf das, was uns wichtig ist. Und wenn Sie das besonders effektiv gestalten wollen, sehen Sie dabei, so wie Rocky, in den Spiegel. Betrachten Sie sich genau. Wollen Sie wirklich einem Tiger etwas vormachen? Viertens, Schonung. Wir haben ja eingangs schon besprochen, dass Willenskraft zwar sehr stark sein kann, aber eben leider auch hin und wieder erschöpft. Eine weitere Möglichkeit, sie zu stärken, ist deshalb, sie an der richtigen Stelle zu schonen. die Meta-Analyse, die herausfand, welche Faktoren sie im Alltag besonders gerne depletieren, hatte ich ja schon genannt. Darunter lange Tage, schwierige Aufgaben oder Menschen, die einen nerven und die einem die Stimmung vermiesen. Natürlich kann man im Alltag den meisten von diesen Dingen nicht vollständig aus dem Weg gehen, aber es bestehen andere Einsparungsmöglichkeiten. Und zwar durch Routinen im Alltag, die Ihnen dabei helfen, dass Sie sich in bestimmten Situationen weniger überwinden müssen und stattdessen automatisch handeln. Was heißt das jetzt genau? Überlegen Sie sich kurz, in welchen Situationen Sie sich immer ein bisschen überwinden müssen. Das sind die Momente, die Sie Willenskraft kosten. Und je mehr Sie davon im Tagesverlauf anhäufen, desto mehr fehlt sie Ihnen möglicherweise am Abend. Und diese Situation erleichtern Sie sich künftig durch ein paar Handlungsroutinen. Ein Beispiel. Wenn Sie sich erfahrungsgemäß am Sonntagmorgen immer dazu aufraffen müssen, joggen zu gehen, zieht Sie künftig die Sportsachen direkt nach dem Aufstehen an. Wenn Sie bereits adäquat gekleidet sind, gehen Sie nämlich im Anschluss auch eher raus. Die Routine hilft Ihnen dabei, sich weniger überwinden zu müssen und spart auf diese Weise Willenskraft. Disziplinierte Menschen nutzen diesen Effekt übrigens auch. Sie verfügen über zahlreiche clevere Strategien, um ihre Umgebung so zu strukturieren, dass sie nicht 24 Stunden am Tag gegen sich selbst kämpfen müssen. Das ist oft ihr Geheimnis. So nehmen sie beispielsweise ihre Sporttasche morgens direkt im Auto mit zur Arbeit. Dann fahren sie danach nämlich auch eher am Fitnessstudio vorbei. Sie kaufen keine Erdnussflips, wenn sie eigentlich darauf verzichten möchten. Manche gehen sogar satt in den Supermarkt, weil ihnen dann die Impulskontrolle leichter fällt. Und andere wiederum verbannen ihr Handy ganz bewusst aus dem Raum, wenn sie es während der Schreibtischarbeit oder abends vor dem Fernseher nicht schaffen, es aus der Hand zu legen. Oscar Wilde sagte einmal, ich kann allem widerstehen, nur nicht der Versuchung. Eine Erschöpfung seiner eigenen Willenskraft vorzubeugen, bedeutet deshalb, sich nicht permanent in Versuchung führen zu lassen. Zielerreichung ist nämlich manchmal nicht nur eine Sache von mehr Kraft, sondern manchmal von mehr Köpfchen. Fünftens, Schlaf. In der griechischen Mythologie sind der Schlaf Hypnos und der Tod Thanatos Zwillingsbrüder. Sie sind beide Kinder der Nacht Nyx. Eigentlich finde ich es echt schade, dass die Griechen nie von der kleinen unbekannten Schwester erzählt haben, der Willenskraft. Denn heute wissen wir, wie verwandtschaftlich eng Schlaf und Willenskraft miteinander verwoben sind. Mehrere Untersuchungen kamen in der Vergangenheit zu dem Ergebnis, dass schlechter Schlaf die Willenskraft für Ziele am darauffolgenden Tag senkt. Und umgekehrt führt ein erholsamer Schlaf zu einer deutlich besseren Selbstkontrolle. Beim Naschen von Süßigkeiten hat man das beispielsweise mal sehr, sehr schön zeigen können. In einer kernspintomografischen Arbeit aus Kalifornien reagierten Probanden, die die Nacht über nicht geschlafen hatten, beim Anblick von leckeren Snacks mit einer ganz starken Aktivierung ihrer Lustzentren im Gehirn. Und entsprechend hoch war ihr Verlangen nach den Leckereien. Die Probanden jedoch, die ausreichend tief und lange geschlafen hatten, waren diesbezüglich kaum gefährdet. Tja. Müdigkeit macht willensschwach und ein erholsamer Schlaf steigert unsere Kraft zu widerstehen. Außerdem steigt unsere Bereitschaft, uns anzustrengen, wenn wir ausgeschlafen sind. In einer Arbeit aus Lyon wurden Probanden in ein Sportlabor gebeten und auf ein Fahrrad gesetzt. Dort sollten sie kräftig in die Pedale treten, entweder nach einer guten Nacht oder nach einer schlechten. Beide Gruppen waren in einem vergleichbaren Trainingszustand. Sie unterschieden sich also nur durch den Nachtschlaf. Wer schlecht geschlafen hatte, war schwächer und gab früher auf. Wer dagegen gut geschlafen hatte, strampelte mit höherer Leistung und hielt diese auch länger durch. Ich habe diese Empfehlung ganz bewusst an den Schluss dieses Podcasts gestellt, denn ich dachte mir, was kann es eigentlich für einen schöneren Tipp geben für mehr Willenskraft, als ausreichend zu schlafen? Pflegen Sie Ihren Schlaf, vor allem dann, wenn es gerade in Ihrem Leben sehr anstrengend zugeht. Kuscheln Sie etwas mit Hypnos. Wenn Sie gut zu ihm sind im Bett, dann schenkt er Ihnen Willenskraft. Das alleine lässt Sie Ihre Ziele zwar noch nicht automatisch erreichen, aber es verleiht Ihnen die Ausdauer, sie konsequenter zu verfolgen. Dieser Podcast ist noch nicht ganz zu Ende, aber ich wünsche Ihnen deshalb schon jetzt eine gute Nacht und ab morgen viel Kraft. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen vorläufig zu einem Schluss. Neulich las ich einen lustigen Spruch. Er lautete: Wer früher aufgibt, hat länger frei. Ich habe mich kaputt gelacht und so war es ja auch gedacht. Aber so ein bisschen blieb mir das Lachen dann auch im Halse stecken, als ich über die Botschaft dahinter nachdachte. Willenskraft und ihre assoziierten Stärken wie Leidenschaft, Ausdauer, Biss und Hartnäckigkeit haben heute völlig zu Unrecht einen so schlechten Ruf. Man lässt ihnen allenfalls noch im Leistungssport einen gewissen Raum, aber abseits dessen genießt sie kaum noch einen besonders hohen Stellenwert. Wir dürfen also kaum davon ausgehen, dass die liebe Susanne Daubner von der Tagesschau den Begriff Willenskraft jemals als Wort des Jahres verkünden wird. Umso mehr war es mir wichtig, ihr heute einmal hier bei Gehirn gehört eine kleine Bühne zu geben. Die hat sie auch verdient, denn sie verhilft uns wissenschaftlich nachweislich zu einer gesünderen Lebensweise, einem verantwortungsvolleren Umgang mit Geld und einer stabileren Gestaltung unserer Beziehungen. Solange sie enkrateia bleibt und nicht in eine verkrampfte Daueranspannung kippt, kann sie in vielerlei Hinsicht zu einem gelingenden Leben beitragen. Denn eine gesunde Selbstführung hilft uns, kurzfristig Bedürfnisse aufzuschieben, damit wir langfristige Ziele erreichen. Auch wenn ich mich hier und heute etwas gegen einen beliebten Zeitgeist aufgelehnt habe, möchte ich es nochmal betonen, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen. Positive Gedanken sind etwas ganz Wichtiges, aber sie alleine reichen nicht, um Ziele gleich welcher Art zu erreichen. Es braucht schon ein kleines bisschen Impulskontrolle, Willenskraft und Disziplin. Der bedeutende Staatsmann Benjamin Franklin sagte einmal treffend: Energie und Beharrlichkeit sind es, die die Dinge erobern. Falls Sie diese Stärke bestellen möchten, richten Sie sie nicht ans Universum. Dem Weltraum sind sie nämlich ziemlich egal. Adressieren Sie Ihren Wunsch an sich selbst. Willenskraft entsteht nämlich nur in Ihnen, und zwar immer dort, wo Sie sie wie einen Muskel durch kleine Übungen trainieren und gleichzeitig vor falschen Zielen oder vor zu vielen Zielen etwas schützen. Falls Sie jetzt erschreckt zurückweichen von diesem Podcast und denken, ach du je, das noch junge Jahr geht ja ganz schön anstrengend los, hätte ich diese Episode doch mal besser übersprungen, dann reagieren Sie völlig normal. Anstrengung wird fast immer und überall erstmal aversiv abgewertet. Aber dafür schenkt uns Willenskraft eine der wertvollsten Erfahrungen im Leben überhaupt. Wir können nicht alles, aber sehr, sehr viel erreichen, wenn wir es wirklich wollen und dranbleiben. Ich glaube, in einer Gesellschaft, die heute maximales Wohlfühlen und innere Balance zu den wichtigsten Voraussetzungen einer gesunden Psyche erkoren hat, sollten wir wieder etwas mehr darauf achten, solche Geschichten nicht zu einseitig zu erzählen. Denn das Erreichen selbstgesteckter Ziele aus eigener Kraft hat einen ungemein positiven Einfluss auf unsere Psyche. Es stärkt unser Kompetenzerleben und es fördert unsere Widerstandsfähigkeit gegen Stress wie kaum etwas anderes. Liebe Hörer, bevor Sie gleich mit Hypnos ins Bett springen, stellen Sie sich bitte vor einen Spiegel, fokussieren Sie sich auf das, was Ihnen wirklich am Herzen liegt, und erinnern Sie sich an die Kraft, die in Ihnen schlummert, das Ziel zu erreichen. Es mag animalisch klingen, aber ich meine es zutiefst human. Manchmal macht es uns zu einem psychisch gesunden Menschen, wenn wir den Tiger in uns wecken.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.